ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Tausende Liter Speiseöl landen ausgerechnet da, wo sie überhaupt nicht hingehören, nämlich auf der A2 bei Ziesa. Dort war ein LKW am Samstag ins Schlingern geraten und umgekippt und das hat weitreichende Folgen. Seitdem wird repariert und gereinigt. Die Autobahn in Richtung Berlin bleibt mindestens bis Mittwochabend gesperrt. Mehr dazu von RBB 24 Inforadio-Reporterin Anke Michel.
Auf einer Länge von 200 Metern hat sich der schmierige Ölfilm auf der Autobahn ausgebreitet, ist in den Asphalt und das umliegende Erdreich neben der Fahrbahn gesickert. Marcel Just von der Autobahnpolizei sagte dem RBB, das Öl habe sich nach dem Unfall ganz schnell verteilt.
Da tausende Fahrzeuge oder mehrere hundert Fahrzeuge bestimmt noch durch diese Öllache gefahren sind, haben die das breit gefahren. Das ist halt der Fehler, der passiert ist, der uns jetzt hier im Nachgang die Reinigungsaktion unheimlich verlängert.
Mehrere Bau- und Reinigungsfirmen sind an der Unfallstelle nun Tag und Nacht im Einsatz. Durch die Hitze tritt das Öl immer wieder an die Oberfläche. Angefordert worden ist ein spezieller Hochdruckreiniger, mit dem die Fugen auf der Fahrbahn gereinigt werden können. Anschließend müssen sie erneuert werden. Die Aufgaben an der Unfallstelle seien komplex, sagt Timo Möhring von der Autobahn GmbH.
Es ist so, dass wir die Schutzplanken auf 200 Metern ersetzen müssen, was auch Teil des Unfallschadens ist. Und es ist vor allem so, dass wir auch die Bankette, also das Erdreich neben der Fahrbahn, komplett ausbaggern und ersetzen müssen. Das wird voraussichtlich bis einschließlich diesen Mittwoch andauern.
Normalerweise nutzen jeden Tag zehntausende Fahrzeuge die A2 zwischen Magdeburg und Berlin. Ein Drittel davon ist Schwerlastverkehr. Diese Autolawine soll nun zur Umleitung nicht über die umliegenden Dörfer rollen. Reisende sind gebeten, den Bereich weiträumig über die A14 und A9 zu umfahren.
Also, es braucht noch viel Geduld, denn die A2 bei Ziesa bleibt noch bis mindestens Mittwochabend in Richtung Berlin gesperrt. Ein Beitrag von Anke Michel war das. Eine meterhohe schwarze Rauchsäule, Explosionen, Gestank. Die Kurfürstenstraße in Berlin-Tiergarten heute Morgen. Auf dem Dach der Baustelle eines Hochhauses war ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Stunden brauchte es, bis die Flammen dann endlich gelöscht waren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand und die Ursache des Feuers ist noch unklar. Mehr dazu von RBB 24 Inforadio-Reporter Markus Latton.
Dicker schwarzer Rauch stieg heute Morgen auf über der Baustelle des Hochhauses an der Kurfürstenstraße Ecke Schillstraße. Doch Anwohner und Passanten konnten den Brand nicht nur sehen und riechen, sondern auch hören und spüren, so wie dieser Mann.
Zweimal hintereinander, also es war ein Riesenknall und vielleicht halbe Minute, eine Minute später nochmal ein Knall, halbe Minute später. Richtig sehr, sehr laut, dass meine Scheiben zum Beispiel im Fenster vibriert haben.
Wie kam es zu den Explosionen? Adrian Wenzel, Pressesprecher der Berliner Feuerwehr, verweist auf das Baumaterial, das sich auf dem Dach des Gebäudes befand.
Ja, also es ist ja eine Baustelle, an der wir uns hier befinden. Dort sind natürlich auch Druckgasbehälter auf dem Dach gelagert, mit denen die Dachpappe oder Ähnliches verlegt wird. Und diese detonieren eben bei dieser starken Hitzeeinwirkung und können dann gegebenenfalls auch hier durch die Luft geschleudert werden.
17 Stockwerke, 70 Meter Höhe, ein Brand an der Spitze des Gebäudes. Herausfordernde Umstände für die Berliner Feuerwehr. Spezialfahrzeuge mussten zum nahen Lützowplatz angefordert werden. Die Feuerwehrleute kämpften sich von Etage zu Etage. So Wenzel.
Die kommen von außen mit unseren Drehleitern und auch unserem Spezialfahrzeug im Teleskopmast nicht bis an das Dach ran, dass wir von außen löschen können, sondern müssen eben alle Etagen zu Fuß erklimmen und unsere Schläuche verlegen, was für unsere Einsatzkräfte eben sehr anstrengend ist und auch personalintensiv.
Die mehr als 100 Einsatzkräfte konnten den Brand zum Mittag hin unter Kontrolle bringen. Alle Straßensperrungen sind mittlerweile aufgehoben. Zur Ursache des Unglücks ermittelt nun die Polizei.
Markus Latour war das über das Großfeuer auf einer Baustelle in Berlin-Tiergarten. Monatelang sei er gemobbt und beleidigt worden, ja, und das wegen seiner Homosexualität. Das sagt ein Mann, der an einer Grundschule in Berlin-Moabit zwischenzeitlich als pädagogische Hilfskraft angestellt war. Weder von der Schule selbst noch von der Bundesbildungsverwaltung habe er Unterstützung bekommen, so sein Vorwurf. Das ist ein Fall, der immer höhere Wellen schlägt. Letzte Woche war ein Missbilligungsantrag gegen Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch im Abgeordnetenhaus gescheitert. Heute nun konnten die Parlamentarier Einsicht in die Akten nehmen. Kirsten Buchmann aus unserer landespolitischen Redaktion beobachtet das Ganze und erklärt zunächst, warum dieser Antrag letzten Freitag durchgefallen ist.
Also der Vorwurf der oppositionellen Grünen lautet, die Senatorin habe die Verantwortung von sich gewiesen, denn sie habe auf ein persönliches Schreiben des Anwalts des Pädagogen an sie vom Dezember nicht reagiert. Die Senatorin hatte noch im Juni im Abgeordnetenhaus zunächst gesagt, den Brief erst in diesem Mai gelesen zu haben. Also das war der Zeitpunkt, an dem eben die öffentliche Berichterstattung sehr stark wahrgenommen wurde. Die Senatorin musste dann aber einräumen, dass ihr das Schreiben vom 4. Dezember 2024 da schon persönlich vorgelegen habe. Sie hat sich für ihre falsche Angabe entschuldigt im Berliner Abgeordnetenhaus in der vergangenen Woche. Und als Grund nannte sie dafür ihre zunächst falsche Angabe, das Schreiben sei nicht im elektronischen Postbuch verzeichnet gewesen. Der Missbilligungsantrag scheiterte aber vergangene Woche im Parlament. Die Koalitionsfraktionen CDU und SPD stimmten dagegen. Die CDU betonte mehrfach, die Senatorin habe das Vertrauen der Koalition und nahm die Entschuldigung an und eben auch die Erklärung, dass es an diesem fehlenden Eintrag im Postbuch gelegen habe.
Ob die heutige Aktenansicht neue Erkenntnisse in diesem mutmaßlichen Mobbingfall gebracht haben, dazu sagt Kirsten Buchmann.
Also die Aussagen, die ich hörte, die deuten darauf hin, dass es keine Diskrepanz gibt zwischen den Schilderungen des betroffenen Pädagogen und dem, was in den Akten steht. Also da scheint eben auch die Berichterstattung mehr oder weniger zuzutreffen, wobei es sich um mehrere hundert Seiten lange, dicke Akten handelt und die Abgeordneten heute einige Stunden Zeit hatten, das zu sichten und sich Notizen zu machen und anschließend auch der Senatorin entsprechende Fragen zu stellen. Aber wie gesagt, eine große Diskrepanz hat sich ihnen da offenbar nicht erschlossen mit diesem Einblick in die Akten. Und wenn wir auf die Reaktionen gucken, da ist es der CDU erstmal wichtig, die Meldestrukturen näher in den Blick zu nehmen, um Lehrkräfte, die eben solche Sorgen haben, wie der betroffene Pädagoge zu begleiten. Einzelne Beschäftigte, das zielt eventuell auf die Bildungsverwaltung und auch auf die Schulaufsicht, die müssen vielleicht auch nochmal geschult werden im Umgang mit solchen Fällen. Die SPD verweist auf die anstehenden Haushaltsberatungen. Da brauche es Geld für Prävention und queere Bildung, eben auch Finanzierung zivilgesellschaftlicher Experten aus diesem Bereich. Und die SPD sieht durchaus als offene Frage in dem konkreten Fall des Pädagogen, warum da nicht eine höhere Ebene eingegriffen habe. Was die Opposition angeht, so sprechen die Grünen von einem strukturellen Versagen. Schließlich sei der Fall weitergelaufen, ohne dass eingegriffen worden sei. Die Grünen fordern daher bessere Beschwerdestrukturen und auch dienstrechtliche Konsequenzen. Sie haben da niemanden genau benannt, aber auch das zielt offenbar auf Personen in der Verwaltung, die sich eben diesen Fall nicht oder auch nicht rechtzeitig gewidmet haben. Und auch die Linke moniert, ein solcher Fall müsse schneller bearbeitet werden und das sei eben nicht der Fall gewesen.
Information von Kirsten Buchmann aus der RBB-Redaktion für Landespolitik, also abwarten, wie es in diesem Fall weitergeht. Die erste Hitzewoche des Jahres ist da, Sonne satt und kein Regen in Sicht. Ja, und damit steigt wie immer natürlich auch die Waldbrandgefahr. Brandenburg ist bisher mehr oder weniger glimpflich, muss man sagen, davongekommen, denn es gab nur wenige kleinere Brände. In jedem Fall ist man gut vorbereitet und baut dabei auch auf modernste Technik, wie Landespolitikreporter Thorsten Südow erfahren hat.
Mehr als 200 PS hat das gut 5 Meter lange und 2,30 Meter hohe nagelneue rote Spezialfahrzeug der Brandenburger Feuerwehr. Norman Barth von der Landesfeuerwehrschule kennt es genau.
Wir haben ja ein unbemanntes Löschfahrzeug, das heißt, es ist ferngesteuert. Wir können damit tatsächlich Brandbekämpfungsaufgaben übernehmen.
Das 16 Tonnen schwere Kettenfahrzeug wird aus der Distanz gesteuert, wichtig bei Bränden in munitionsbelasteten Wäldern, wie es noch viele im Land Brandenburg gibt.
Wir haben hier einen Löschwassertank von 2500 Liter und wir können auch noch Schaum zugeben. Wir haben noch einen 500 Liter Schaumtank dabei und wie gesagt, eine ganz klassische Feuerlöschkreiselpumpe, wie sie auch in jedem Löschfahrzeug zu finden ist, ist hier eingebaut.
Neben Wasserdüsen und mehreren Kameras für die Steuerung zeichnet ein Stahlgreifer das unbemannte Spezialfahrzeug aus, sagt Feuerwehrexperte Barth.
Dieser Greifer hier vorne hat mehrere Tonnen Hubkraft. Wir können damit Hindernisse entfernen, Barrieren aus dem Weg räumen, um eine Kontrolllinie zu erzeugen, mit der wir dann entlang eines Feuersaums uns fortentwickeln können.
Rund 3,5 Millionen Euro hat das Land Brandenburg für 2 ferngesteuerte Lösch- und Räumfahrzeuge und ein gegen Explosionen besonders gesichertes Führungsfahrzeug ausgegeben, um noch wirksamer Waldbrände in kampfmittelbelasteten Regionen wie rings um Jüterbock oder der Lieberoser Heide bekämpfen zu können. Für Raimund Engel, den Waldbrandschutzbeauftragten des Landes Brandenburg, eine Investition, die eine Lücke im Kampf um den Erhalt der Wälder in Brandenburg schließt.
Besonders mit diesen gepanzerten Fahrzeugen, dass ich Schneisen erschließen kann, wo das Feuer unterbrochen wird und wo ich natürlich gleichzeitig eine Angriffslinie drauf habe. Das sind so 2 Sachen, die besonders von Bedeutung sind.
Rund 47 Millionen Euro sind durch das im vergangenen Jahr abgeschlossene Brandenburg-Paket für spezielle Feuerwehrtechnik und eine moderne Katastrophenschutzlagerhalle in Wünsdorf aufgewendet worden. Innenminister René Wilke nennt Brandenburg deutlich besser gerüstet, um Waldbränden vorzubeugen und sie zu bekämpfen.
Hier haben wir jetzt Gerätschaften da, die in der Lage sind, auch digital gesteuert, ohne Bemannung sozusagen dann in solche Einsatzareale vorzudringen und dort sowohl Waldbrandbekämpfung zu machen, aber eben ohne, dass Menschenleben dabei gefährdet werden.
Das sagt Brandenburgs Innenminister René Wilke im Beitrag von Thorsten Südow.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Wer hilft, wenn alle anderen einen schon aufgegeben haben, weil man obdachlos ist, nicht ins System passt? So einer ist Rüdiger. Die Heimat des Mitte-30-Jährigen war lange der Berliner Bahnhof Südkreuz. Er zeigt uns, wo genau. Der Eingangsbereich und direkt ein kleiner Seiteneingang.
Turnhofstraße früher. Ich habe hier geschlafen, damit es warm ist. Ich habe hier an die Seite geschlafen. Es stinkt zwar, aber ich hatte warm.
12 Jahre hat Rüdiger auf der Straße gelebt, bis Franziska Haselmann ihn ansprach.
Jeder Mensch kann sich helfen lassen oder nicht. Also jeder hat seine Entscheidung zu treffen. Ich bin froh, dass ich die Frau getroffen habe, Franziska Haselmann. Ne? Ich bin wirklich froh.
Franziska Haselmann ist Sozialarbeiterin. Sie gehört zum Team der mobilen Einzelfallhilfe. Rüdiger hat sie vor 2,5 Jahren kennengelernt und von der Straße weggeholt.
Wir gehen quasi dahin, wo sich der Lebensmittelpunkt von den Menschen befindet. Und das ist halt häufig auch Bahnhof und Bahnhofsumfeld.
Wie am Südkreuz. Franziska Haselmanns zentrale Anlaufstelle ist aber am Bahnhof Zoo, ein bisschen versteckt im hinteren Bereich. Das Zentrum am Zoo, so heißt das, gehört zur Berliner Stadtmission. Hier arbeiten unter Franziska Haselmanns Leitung eine weitere Sozialarbeiterin und 4 Studierende der sozialen Arbeit. Seit fast genau 10 Jahren betreuen sie 20 bis 30 Obdachlose, helfen ihnen bei Amtsterminen oder hören einfach nur zu. Finanziell unterstützt wird das Engagement über Spenden, aber auch von BVG und S-Bahn Berlin.
Was man immer ein bisschen sagen muss bei S-Bahn und BVG ist, dass es nicht so ist, dass die uns jetzt Aufträge geben und wir sind jetzt die, die die Obdachlosen vom Bahnhof schaffen, sondern es geht da tatsächlich darum, zu sagen, wir geben Hilfestellung und auch wenn die Leute das nicht annehmen, auch, dann ist auch das okay.
Wichtig ist dem Team, vor allem Zeit für ihre Klienten zu haben, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie ernst genommen werden. Das kann häufig ein langer Prozess sein, beschreibt Sozialarbeiterin Tabea Erkens.
Dass die Menschen ja einfach so viele Chancen haben, wie sie benötigen und es nicht schlimm ist, wenn sie mal nicht zu einem Termin kommen oder sowas, dass sie einfach ja wirklich viele Anläufe hier haben können.
An ihrer Seite ist Student Nils Menzel, der sich seine Arbeit ganz bewusst ausgesucht hat.
Hab irgendwie da Leuten wirklich in ihrem Leben irgendwie vielleicht auch ein Stück was erleichtern können, habe sie irgendwie da ein bisschen begleiten können, habe ihnen Sachen ermöglichen können, die sie allein nicht mehr geschafft hätten.
Es ist gefährlich auf den Straßen Berlins, das hat auch Rüdiger erlebt. Als Franziska Haselmann ihn traf, saß er im Rollstuhl, war drogenabhängig. Nun lebt er im Wohnheim, hat eine Freundin und versucht, sich ein neues Leben aufzubauen. Mit Hilfe von Franziska Haselmann und ihrem Team.
Also wir haben ja auch unglaublich viel die gelacht in der
schwer,
Zeit.
Ja. Aber die also Arbeit ist auch schwer, das. Ne?
Genau, es gibt sicherlich auch mal schwierigere Zeiten, aber ich muss auch sagen, man hat auch unglaublich viel Spaß und Freude.
Die Voraussetzung dafür: Vertrauen.
Sie hat wirklich um mich gekämpft und ich kenne das nicht. Ich wurde als Kind geschlagen. Sie ist der erste Mensch gewesen im ganzen Leben von mir, wo mir gezeigt hat, dass man auch respektiert werden kann.
Rüdigers Beispiel zeigt, was Unvoreingenommenheit und Unterstützung bewirken können. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. Immer samstags mit einer neuen Folge. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.